Moin Moin und herzlich willkommen an diesem Dienstag, dem 14. April 2026. Es ist wieder Zeit für eine neue Episode von Carbon und Laktat, dem Podcast von Trimark.de und der Zeitschrift Triathlon. Ich bin Frank Wechsel, ich bin euer Publisher und mir gegenüber sitzt
Nils Fließhardt, guten Tag.
Unser Chefredakteur. Und wir reden über das, was am Wochenende kommt, zu einem historischen Datum. Weißt du, wo wir uns gerade bewegen?
Nee, weiß ich nicht.
Es ist Bergfest. Das letzte Kona ist ein halbes Jahr hinter uns, das nächste ist ein halbes Jahr.
Das ist krass, ja. Ja, gefühlt ist ja immer noch das gar nicht so lange her, wobei natürlich jetzt mit jedem Rennen, was wieder dazukommt, ist natürlich, ja, steigt das Feuer und fängt es weiter an zu glimmen für das nächste. Also von daher, es ist gar nicht mehr so lange hin dann.
Es ist gar nicht mehr so lange, wie du sagst. Ein halbes Jahr, ein spannendes halbes Jahr. Und weil wir heute keinen Präsenter, keinen Sponsor haben, kann ich ja mal so ein bisschen Werbung in eigener Sache machen. Es gibt nämlich für Trimark.de ein Halbjahresabo. Wusstest du das?
Du kommst ja mit jeden Tag mit neuen Ideen um die Ecke. Wichtig ist ja Hauptsache, dass abonniert wird. Egal, ob monatlich, halbjährlich, jährlich, freuen wir uns am meisten drüber.
Genau, für 44,95 Euro könnt ihr nämlich Triathlon Plus ein halbes Jahr genießen, inklusive der Zeitschrift Triathlon. Und dieses halbe Jahr würde dann enden mit dem großen Hawaii-Special, was bei uns unter dem Untertitel Die Rückkehr läuft.
Ja, klar. Ich meine, das wird wieder die große Nummer. Ich weiß gar nicht, ob wir da schon bereit für sind, wieder so ein Riesenrennen da zu verfolgen. Aber da müssen wir uns, ein bisschen haben wir ja noch, ein halbes Jahr, wie wir gelernt haben.
Ja, also wenn ihr jetzt das Halbjahresabo von Triathlon Plus abschließt, dann bekommt ihr 6 spannende Ausgaben mit dem großen Hawaii-Special, wo dann natürlich alles drinsteht, was gewesen ist. Aber ihr bekommt natürlich mit, was bis dahin läuft. Und da teasere ich jetzt mal ein bisschen an. Wir werden nämlich den Ironman Hawaii so umfangreich berichten wie nie zuvor. Und zwar geht das schon sehr bald los. Wir haben schon Kontakt zu ungefähr 40 Leuten, die sich aus Deutschland für den Ironman Hawaii 2026 qualifiziert haben.
Ganz schön viel schon, ne?
Ja.
Also, wenn man überlegt, dass hier die ganz großen Rennen, wo dann richtig die Plätze hageln, ja erst noch anstehen, ist das schon ganz schön ordentlich.
Ja, Frauen und Männer erstmals wieder in einem großen gemeinsamen Rennen an einem Ort. Und wenn ihr qualifiziert seid und noch nicht Kontakt mit uns hattet, schaut mal vorbei unter tri-mag.de/hawaii-quali26. Da könnt ihr uns eine kurze Nachricht schicken. Es kommt demnächst noch viel mehr, aber wir wollen über euch berichten. Wir machen eine große Berichterstattung über alle Age-Grupper, die aus Deutschland dort an den Start gehen. Das Ganze nennt sich Team Germany Kona 26. Da gibt es demnächst ganz, ganz viel zu sehen. Und alle, wirklich alle, die sich qualifiziert haben aus Deutschland, spielen dabei eine große Rolle. Ich bin sehr gespannt, wie ihr da draußen das finden werdet. Es wird auf jeden Fall das umfangreichste sein, was je über die deutschen Age-Grupper in Kona berichtet wurde. Wir rechnen so mit 350, die sich qualifizieren werden. Wir können einmal kurz, falls das ein bisschen halt im Ton, auch kurz anteasern. Wir sind hier nicht in unserem Studio wie sonst, sondern sind hier in der Zentrale von Hannes Hawaii Tours auf Mallorca, sind gerade in unserem Trainingscamp von trimark.de und sitzen hier vor Publikum. Ihr dürft jetzt einmal klatschen. Vielen Dank. Und mit Hannes Hawaii Tours spielt natürlich auch eine große Rolle beim Team Germany Kona 26. Wie gesagt, demnächst mehr. Aber jetzt reden wir erstmal über das, was sich am Wochenende abspielt, weil auch da werden sich viele qualifizieren, auch viele Deutsche, denn Texas und Südafrika sind beliebte Reiseziele für deutsche Age-Grupper, die den Weg nach Kona anstreben.
Absolut. Ich habe gerade so ein bisschen abgewogen, irgendwie so viele Deutsche qualifizieren. Da habe ich natürlich an die Profis gedacht. Frank, wir haben ein Hardcore-Programm heute vor uns. Texas, Südafrika, hast du gesagt, der Ironman 70.3 Valencia steht noch an. Es ist wirklich, wirklich verrückt, wie viele Topstars sich entschlossen haben, das wird das Wochenende, wo es mal richtig zur Sache geht. Und deswegen müssen wir auch gucken, dass wir da durchkommen, damit das hier nicht so ein 4-Stunden-Podcast wird. Man hätte eigentlich zu jedem Rennen einzelnen machen können. Das können wir aber nicht, deswegen müssen wir das irgendwie zusammenraffen. Und ich würde sagen, wir fangen in Texas an, oder? Da, wo es richtig, richtig knallt.
Ja, genau. Das ist auch chronologisch richtig, denn Texas startet am Samstag. Das ist immer so ein bisschen traditionell, dass die US-Ironman-Rennen am Samstag starten, weil es an jeder Strecke am Sonntag irgendeine Kirche gibt. Und das ist in den USA nicht kompatibel, Kirche und Sport. Von daher die meisten Rennen da drüben an einem Samstag, so auch in Texas. Und ich schaue mal gerade, Texas hat eine Zeitdifferenz zu uns von 7 Stunden. Das heißt, wenn da um gegen 7 der Start ist, ist es bei uns Mittag. Schön, Mittag, Nachmittag, ja. Und damit geht's los, das Wochenende.
Absolut. Und wir haben uns überlegt im Vorfeld, wie besprechen wir das hier? Also was schon von vornherein klar ist, wir können auf gar keinen Fall alle Namen in der Startliste durchgehen. Das ist unmöglich. Sie ist viel, viel, viel zu lang, vor allen Dingen bei den Männern. Und sie ist so krass gespickt mit Namen, dass man, ja, es ist immer die Rede vom stärksten Feld aller Zeiten. Es ist mit Sicherheit das stärkste Feld, was der Ironman Texas gesehen hat. Aber das ist schon fast WM-würdig, muss man fast tatsächlich sagen. Es fehlt praktisch niemand. Also ganz niemand nicht. Und es sind auch ein paar krank ausgeschieden noch. Da werden wir gleich auch noch drüber reden. Aber man muss so ein bisschen sich ja auf andere Namen konzentrieren. Und wir haben gedacht, wir raffen das mal so ein bisschen zusammen. Und ich habe es eben gerade schon angedeutet, das Frauenrennen ist deutlich kleiner. Vielleicht starten wir einfach deswegen einfach mit den Frauen. Da war mein Gedanke, als ich auf das Startfeld geblickt habe und geguckt habe, wer ist so dabei, dann ist es fast so, wie es auf Hawaii auch ist. Die Spitze ist bei den Frauen nicht ganz so breit oder die Tiefe der Top-Favoritin, aber ich würde fast sagen, es ist mindestens so unberechenbar, wenn man guckt, wer dabei ist. Und hier die ganz großen Namen sind natürlich Katrina Matthews, Solveig Lofsett und Taylor Knipp. Das kann man, glaube ich, so sagen. Und dann kommen halt noch Namen dazu wie Hannah Barry, Lisa Perterer, Jackie Herring, Sarah Svensk. Das sind alles Namen, die auch schon alle sehr, sehr erfolgreich waren und auch so, ja, wie heißt es immer schön, die Strength of Field auch so ein bisschen hochpowern, weil die natürlich alle stark vertreten waren, so in den wichtigen Rennen. Deshalb viele Punkte gesammelt haben schon. Aber ich glaube, bei den Frauen ist es tatsächlich so, dass man, glaube ich, fast sagen kann, Podium-Picks machen wir nachher noch, irgendjemand aus diesem Kreis wird das Rennen gewinnen. Oder siehst du das anders?
Das sehe ich auch so. Wir haben zwei Deutsche am Start, da haben wir letzte Woche schon kurz drüber gesprochen, Jana Uderstadt und Johanna Arendt, die schielen auf die Quali. Wir haben schon kurz drüber gesprochen, wie einfach oder schwer die Quali wird. Es ist die Nordamerikameisterschaft. Das bedeutet, es gibt 6 Quali-Plätze bei den Frauen, 6 bei den Männern. Das sind über 10% jeweils des gesamten Kona-Starterfeldes, die aus diesem Rennen kommen. Aber es sind auch schon einige qualifiziert. Von daher, ich würde trotzdem mal im deutschsprachigen Bereich bleiben. Lisa Perterer, wir haben im letzten Jahr viel über sie gesprochen. Die ist grandios ins letzte Jahr gestartet, hat sich immer wieder gut gezeigt. Glaubst du, da kommt noch mehr dieses Jahr?
Es kommt auf jeden Fall, was heißt auf jeden Fall? Ich kann mir sehr gut vorstellen und jetzt hast du mich so ein bisschen, ich habe gedacht, ich kann dich vielleicht so ein bisschen kitzeln am Ende bei den Podiumstipps. Damit habe ich schon verraten, dass sie eine von denen ist, die ich auf dem Podium habe.
Sie ist Österreicherin, ich habe gerade nur deutschsprachig gesagt.
Unglaublich erfahrene Athletin, die schon sehr oft gezeigt hat, dass sie mit Hitze fantastisch klarkommt. Und ich habe dann auch überlegt, wie ist sie wohl gerade drauf? Ist dann ja so, letztes Jahr hat man so das Gefühl gehabt, ganz am Ende hat sie sich vielleicht ein bisschen zu viel zugemutet, ist aber ja wahnsinnig gut in die Saison gestartet. Und dann habe ich aber mal so ein bisschen auf ihrem Instagram-Account geguckt und da habe ich als letzten Eintrag ein Video gesehen, wie sie mit Sam Long fährt und trainiert und the Big Unit sich überlegt, welchen Spitznamen man Lisa Perterer wohl geben sollte oder könnte. Und da habe ich gesagt, ja, okay, alles klar, das reicht mir für einen Podiumstipp. Die scheint gut drauf zu sein. Also von daher, gucken wir mal. Ich habe ihr angedichtet, dass es so ein bisschen ausgefädelt ist. Sie hat den Ironman Cozumel noch gewonnen am Ende des Jahres. Also das ist ja immer auch letztendlich noch ja auch bekannt einfach für die Hitze. Und vielleicht über das Wetter müssen wir auch noch mal reden. In Texas heiß, schwül kann es sein. Mal gucken, ich habe so ein bisschen auf den Wetterbericht geguckt. Das wird jetzt vor allen Dingen in den nächsten Tagen sehr, sehr heiß, über 30 Grad. Es geht dann, Stand jetzt, so ein bisschen runter von den Temperaturen zum Renntag, aber dafür sind Gewitter angesagt.
Wir nehmen gerne ein paar Grad mehr nach Mallorca hierhin von denen ab.
Ja, also schauen wir mal, für was es da reicht. Aber ja, ich glaube, das ist tatsächlich eine der Athletinnen, die auch schon auf Hawaii zum erweiterten Favoritenkreis gehört haben. Und das letztendlich hat sie das ja auch da dann auch ja gezeigt, 5. geworden auf Hawaii. Ich glaube, die ist jetzt so richtig angekommen auf der Langdistanz.
Was glaubst du, was ist für so eine Lisa Perterer der Hauptgrund, bei einem solchen Rennen zu starten? Weil die Quali hat sie seit Cozumel, die bräuchte sie nicht mehr. Es ist jetzt genau dazwischen, ein halbes Jahr. Was treibt sie an?
ich kenne jetzt nicht Ihren Rennkalender, aber möglicherweise die Pro Series, weil letztendlich ist das ja auch was, wo man dann eben drauf, man braucht halt einfach die Langdistanzen. Ich glaube auch viele Athletinnen würden auch einfach sagen, ich meine, die sind halt einfach auch Profi-Athletinnen auf der Langdistanz, da muss man es auch irgendwann mal machen und nicht warten, bis das große Rennen kommt. Kann auch eine Taktik sein, da haben wir uns hier im Camp auch schon drüber unterhalten, dass Jan Frodeno damals immer gesagt hat, wenn er das dritte Rennen machen muss, das ist schon eigentlich zu viel, die dritte Langdistanz. Und ich glaube einfach auch, dass sie sich gute Chancen ausrechnet. Texas Baby hat sie gepostet. Ja. Also von daher,
ja.
Das hört sich immer danach an, dass man sich auf irgendwas freut.
Ja. Aber auch da haben wir letzte Woche schon kurz drüber gesprochen, es wird Rennen im Rennen geben. Ja, Lisa Petterer ist qualifiziert, viele andere auch. Es gibt 6 Plätze und das ist, glaube ich, das, wo Jana Oderstadt und Johanna Ahrens auf ihre Chance warten. Ja, und das wird sicher sehr viel taktiert, weil es immer darum geht, wer ist vor mir und wer hat die Quali schon. Und wie verhalte ich mich da im Feld? Das ist ein ganz anderes Rennen, dann, ja, als wenn man Erste, Zweite oder Dritte werden muss.
Absolut. Du hast gesagt, 6 Plätze gibt es. 6 sind noch dabei, die schon Platz haben. Eine ist rausgefallen, die schon qualifiziert war, Rachel Selinskas. Das wäre noch eine, ja, auch eine gewesen. Das ist dann halt immer, es ist jetzt eine weniger quasi sozusagen, die schon versorgt ist mit dem Ticket. Aber es ist natürlich immer noch bei der Größe des Feldes, sind jetzt, glaube ich, dann noch 25, wenn ich es richtig gesehen habe, Frauen. Da sind 6 Plätze und 6 Qualifizierte schon im Rennen. Das ist schon eine sehr, sehr gute Ausgangslage, muss man sagen.
Ja, bedeutet, man muss wahrscheinlich nicht mal in die Top 10 kommen, um Hawaii-Platz zu bekommen. Das funktioniert in vielen Age-Groups nicht.
Tja, das ist ja unser Leid, ne? Was soll man sagen?
Werden wir Frauenprofi.
Ja.
Schauen wir zu den Männern oder wolltest du schon deine Tipps abgeben?
Nee, Podium machen wir am Ende. Oder sollen wir es jetzt machen?
Machen wir es pro Rennen, machen wir jetzt erst die Männer und dann geben wir unsere Tipps ab zu Frauen und Männern.
Alles klar.
Ja, bei den Männern, Deutschland gegen Norwegen?
Nein. Oder ja, aber nicht in der Masse. Also nicht die Mannschaftsstärke ist zwar zahlenmäßig wahrscheinlich ähnlich verteilt. Also ich glaube, es sind sogar noch mehr Deutsche da als Norweger, wobei viele Norweger da sind. Aber ich glaube, dass auch ein Deutscher eine Rolle spielen wird vorne.
Ja, Tradition oder Moderne? Patrick Lange oder Jonas Schomburg?
Ja, ich glaube Moderne tatsächlich. Und das ist einfach der Punkt, und Patrick Lange wird mich wieder mit Verachtung strafen, wenn er mich das nächste Mal trifft. Er hat immer gesagt, du bist der Einzige, der immer an mich geglaubt hat. Auf Hawaii vor seinem Sieg musste ich ihm gestehen, nein, dieses Mal habe ich nicht an dich geglaubt. Und ich würde nicht sagen, dass ich jetzt nicht an ihn glaube. Das kann ich einfach gar nicht beurteilen. Ich weiß absolut nicht, wo er gerade steht. Was man so gesehen hat, gut trainiert. Er hat jetzt seinen Hund, den er uns in Nizza gezeigt hat. Das kann ja auch beflügeln. Man spricht ja immer so vom Kindereffekt. Das ist ja vielleicht, gibt es auch den Hundeeffekt, dass das beflügelt, wenn man Hundepapa wird.
Also ein kleiner Dackel, der passt auch in Flaschenhalter. Der kann überall mit, oder?
Ja, also der ist ja auch, glaube ich, immer mit dabei. Also das ist, ich habe ihn auch schon gesehen, irgendwie auch im Rucksack hinten nimmt er ihn mit beim Radfahren und so weiter. Das scheint ihm schon wichtig zu sein. Und wir haben ja auch gesehen, als kleinen Aufkleber hat er den auch vorne auf seinem Rad drauf. Also da ist er immer mit am Start. Ich weiß nicht, wohin ich soll mit Patrick Lange. Und ich habe mir das aufgeschrieben für dieses Rennen. So, haben wir nach diesem Rennen mehr Fragen oder mehr Antworten für die Saison? Und bei Patrick Lange könnte theoretisch beides der Fall sein. Wir haben schon oft gesehen, dass sein Saisonstart nicht so richtig gut ist. Und dann kommt Hawaii. Wissen wir alle, die Stories kennen wir. In diesem Jahr. Und wenn man aber von Texas ausgeht, da war es halt dann oft anders. Ne? Ich meine, im letzten Jahr, wenn ich mich richtig erinnere, hat er kurz vorher noch abgesagt. Nach seinem nicht guten Start in Oceanside war dann eine Verletzung dabei und er hat Texas nicht gemacht, wenn ich es richtig sehe. Und er ist aber da und das hat er auch ja immer wieder auch betont. Texas ist was Besonderes für ihn. Er hat da seinen ersten Ironman gemacht, hat ihn gleich gewonnen, ist auf die Bildfläche gekommen, hat sich für Hawaii qualifiziert. Damals ein einziger Traum irgendwie, der da für ihn abgelaufen ist. Ich kann mich da immer nur wiederholen, die internationale Presse kam zu uns und hat gesagt, wer ist das? Wieso redet ihr immer über den? Ne? Und wir haben gesagt, ja, warte auf das Laufen. Und während des Laufens, als er mir vorbeigelaufen ist, habe ich auf die Uhr geguckt und habe gesagt, das ist noch ganz schön weit nach vorne, aber der ist so schnell unterwegs. Mal schauen, was passiert. Und ja, was ist passiert? Er ist als Dritter aufs Podium gelaufen, hat sich den Laufstreckenrekord geholt, damals auf Hawaii. War ja damit Teil der Weltspitze und der Rest ist Geschichte. Es ist aber auch so, dass er mittlerweile ein Alter erreicht hat. Du sagst es häufig auch, wo dann eben das Karriereende irgendwann dann naht. Und es bedürfte jetzt nochmal angesichts dieses extrem stärker gewordenen Feldes, mit dem er sich da auseinandersetzen muss. Und das, glaube ich, kann man einfach so sagen, nochmal im Vergleich zu seinem letzten Hawaii-Sieg, ist es einfach nochmal viel, viel, viel stärker geworden. Und wenn er das jetzt nochmal schafft, ja, und da ganz oben rankommt, oder auch nur jetzt hier gewinnt in Texas, dann kommt man eigentlich fast auch nicht mehr darum zu sagen, Patrick Lange ist der beste Langdistanzathlet, den es jemals gegeben hat. Aber das werden wir dann noch sehen.
Es steht in den Sternen, ja. Also, aber ich bin bei dir. Ich habe da meine Zweifel, denn nicht nur Patrick Lange ist älter geworden, der Sport ist dazu auch noch jünger geworden und schneller geworden und von der Dynamik ganz anders geworden. Und ich habe da meine Zweifel, so gern ich es ihm auch gönne. Also Patrick Lange und ich, wir teilen zwar nicht viel Sportliches, aber den gemeinsamen Geburtstag, übrigens mit Erich Honecker und Claudia Schiffer. Wir telefonieren immer am 25. August miteinander und gratulieren uns. Und dann sage ich immer, weißt du, wer heute auch Geburtstag hatte? Erich Honecker. Und dann sagt er, ja, Claudia Schiffer aber auch. Aber ich glaube, also der Jahrgang ist ein anderer, aber ich weiß es nicht. Also ich würde es ihm gönnen, aber ich glaube tatsächlich, die Stunde von Jonas Schomburg könnte in Texas da sein.
Über den können wir noch reden, aber ich will immer nur daran wieder erinnern, dass wir beide und auch alle anderen bei uns in der Redaktion dieses Gespräch schon genau exakt 2024 geführt haben, ne? Es ist, und was ist dabei rausgekommen? Der Sieg in Texas und der Sieg beim Ironman Hawaii. Also,
Komm du mal in mein Alter, dann weißt du, wie viel 2 Jahre ausmachen.
Ja, wir machen, oh Gott, ja. Weißt du, Alter ist nur eine Zahl. Danke, Anne Haug, für dieses fantastische Zitat. Wir werden es sehen. Also, ich lasse mich sehr, sehr gerne von Patrick Lange überraschen, weil das, glaube ich, alles nochmal durcheinander wirbeln würde. Wenn es ihm gelingt, jetzt da zu gewinnen in Texas, wow, dann gucken sich die Leute um. Das wird spannend.
Aber es gibt ja noch die Norweger. Bei denen ist es nicht so ganz rumpelfrei gelaufen.
Rumpelfrei mit Sicherheit nicht. Also, das kann man sagen. Aber ja, trotzdem ja mega erfolgreich. Also von daher kann man eigentlich fast sagen, wir müssen uns jetzt gar nicht mehr so wahnsinnig lange über die Norweger unterhalten. Wir haben in den letzten Wochen alles über sie gesagt, was man sagen kann. Und auch nach dem WM-Podium ist es ja allen klar, dass es vermutlich einfach so weitergeht. Auch da waren die Vorzeichen ja nicht unbedingt so, dass man gesagt hätte, das ist jetzt auf jeden Fall, das kommt so. Ich glaube einfach, der Hunger ist nach wie vor da. Ich glaube, dass die oder einer von ihnen oder zwei oder drei eine Riesenrolle spielen werden in diesem Rennen, ist, glaube ich, klar. Von daher, lass uns vielleicht lieber über Namen reden, wo wir sagen, die können wir uns vorstellen, dass sie so an die Top 5 anklopfen. Und dann sind wir ja immer in der Krux, dass dann ja auch anderen irgendwas passieren muss, von dem wir noch nicht wissen, was es dann so ist. Aber wo wir dann sagen, so, ja, können wir uns vorstellen, dass die in die Top 5 kommen. Ich kann dir aber jetzt schon sagen, ich habe viel zu viele Namen, die in die Top 5 kommen können. Aber wir können ja mal über ein paar reden. Einen, über den ich gerne geredet hätte, ist Magnus Ditlev. Der hat jetzt ganz kurzfristig abgesagt. Und ich musste tatsächlich, weil der Post auf Englisch war, erstmal googeln, was das auf Deutsch bedeutet. Er hat Gürtelrose. Vielleicht kannst du uns da mehr zu sagen, was das bedeutet.
Ein Virusinfekt, ja, der ohne Ende juckt und das Leben zur Qual macht. Ja. Also das ist oft eine Sache, die mit einer Überlastung des Immunsystems zu tun hat, die wir natürlich im Sport immer wieder erleben. Ja? Also hier auf Mallorca ist morgen Ruhetag, aus gutem Grund. Und es kann jeden treffen, es trifft oft alte Leute, es kann wiederkommen. Es ist, glaube ich, eine fiese Sache, die meistens folgenlos verheilt, aber natürlich in so einer Wettkampfvorbereitung kontraproduktiv ist. Von daher, wir haben lange, von anderen haben wir im frühen Saisonverlauf mehr gehört. Es wäre jetzt super spannend gewesen, was ist mit Magnus Ditlev, auch unter neuen Szenarien, neuen Rennregularien, ja, genau, die ja gerade für ihn wahrscheinlich eher förderlich gewesen wären.
Ja. Das ist ja bei Magnus Ditlev immer der Fall. Wenn man nichts von ihm hört, dann kann man eigentlich immer sicher sein, der ist irgendwo in der Walachei und trainiert. Mhm. Wie ein Wahnsinniger, er war jetzt irgendwie 7 Wochen in der Höhe. Und es wäre mega interessant gewesen, das zu sehen. Wir haben es ja leider in Nizza auch schon nicht gesehen. Da hat er dann irgendwann an der Bushaltestelle gesessen, war auch krank. Das ist, entwickelt ihn, es, er bringt so ein bisschen Pech mit, bis es dann wieder total knallt, ne? Wie bei seinem, bei seiner sensationellen Zeit, die er in Rot dahingelegt hat. Ja, du sagst es, die Erkenntnis, wir haben ja am Anfang davon gesprochen, gibt es mehr Fragen oder Antworten, eben die Erkenntnis, wie performt ein Magnus Ditlev bei der 20-Meter-Regel, war ja großer Befürworter, dass es dahin geht, weil er immer gesagt hat, ich bin letztendlich immer der Dumme, der alle irgendwie nach vorne fährt und ich muss so viel mehr dafür ackern, als die, die ich da nach vorne bringe. Das wollen wir doch mal sehen, ob die mit mir mitfahren können, wenn sie nicht den regulären Vorteil genießen können. Müssen wir verschieben auf ein weiteres Date. Er ist jetzt quasi einer der Ersten, über einen anderen werden wir noch reden am Ende, die sich umgucken müssen. Ne? Die sagen müssen, ja, wo kommt die Quali denn dann her?
Ja. Ja, also du hast es erwähnt, wir könnten jetzt, wenn wir beim 10. Platz der Startliste anfangen würden, wir könnten immer noch so viele große Namen und so viele potenzielle Rennverläufe besprechen, aber es sind nun mal auch die Top-Leute da. Von daher wird es so sein, dass ganz viele Leute von Rang und Namen irgendwo, da sind wir beim gleichen Szenario wie bei den Frauen, es gibt schon viele Qualifizierte. Auch da wird es wahrscheinlich so sein, dass Menschen jenseits der Top 10 sich noch für Hawaii qualifizieren bei den Profis. Aber die spielen im Rennverlauf keine große Rolle. Ja, angesichts der Zeit, wir wollen noch über Südafrika reden, müssen wir irgendwann mal so.
Ja, ich würde einfach ein paar. Genau, wir müssen einfach ein paar Namen müssen wir einfach diskutieren. Ich bin da die Liste runtergegangen und habe überlegt, okay, mal abgesehen von den absoluten Top-Favoriten und dazu würde ich zum Beispiel Maarten van Riel und Jonas Schomburg schon zählen, weil die einfach ja bei der WM schon bei diesem Spektakel da mitgemischt haben und man schon sehen konnte, ja klar, steht kein Fragezeichen mehr dahinter. Und dann kommt aber ein interessanter Name mit Jelle Gehns, der eben seine Premiere gibt auf der Langdistanz und gleich sozusagen von allen mindestens als Podiumskandidat gehandelt wird. Und das finde ich immer interessant. Man kann auf Triathlon Plus immer sehr schön sehen, die Einheit der Woche, die unser Kollege Simon Müller immer analysiert. Und in der Regel hat Simon ein sehr gutes Händchen dafür, die Einheiten derjenigen zu analysieren, wo er sagt, okay, das ist schon mal im Training so beeindruckend, dass man davon ausgehen kann, dass das Rennen, für das das stattfindet, vielleicht auch ganz gut funktioniert. Und turns out, Jelle Gehns war einer von denen, wo eine Texas Prep-Einheit, wie er sie, glaube ich, selber genannt hat, Ironman Prep-Einheit analysiert wurde, mit der Erkenntnis, dass er diese Laufstärke, die wir von ihm von der 70-3-Distanz kennen, vielleicht auch auf den Marathon bringen kann. Also die Einheiten riechen danach und das macht ihn natürlich unfassbar gefährlich. Hat es ja auch schon ins Rennen geschehen, eingestiegen diese Saison.
Ja, Startnummer 10 von 82 Profis, das gibt es ganz, ganz selten, so ein großes Starterfeld. Ja, und auch danach kommt noch ein Name, ja.
Startnummer 24.
Monsieur Louis, ja. Ja. Also da gibt es noch so ein paar Namen.
Für den gilt das Gleiche. Auch er war gerade mit einer Einheit des Monats präsent bei uns. Das ist für mich auch richtig, richtig spannend. Ich hatte ihn eigentlich in Rot sogar noch besser erwartet. Der war schon sehr, sehr, sehr gut. Aber da hat Simon zu Recht auch aufgezeigt, dass er 3 Wochen vor Rot überhaupt gar nicht laufen konnte, keine Laufeinheiten machen konnte und so weiter. Und bei ihm war, finde ich, für mich immer, oder war so die Frage, er hat ja auf der T100 mitgemischt und das scheint ihm diese Mischung aus T100 und Langdistanz und wo will ich eigentlich hin, das scheint ihm nicht so gelegen zu haben. Jetzt klarer Fokus. Ich glaube, dass das sehr, sehr, sehr gut werden kann. Also weil er hatte noch ein Fragezeichen beim Radfahren, wo man sagen konnte, kann er wirklich auch ne, den Wechsel auf die Aero-Position und so weiter für die Langdistanz so gut auf dem Asphalt bringen. Da hat er auf jeden Fall das Zeichen gesetzt, das kann er. Schwimmen steht außer Frage. Laufen scheint sehr, sehr gut zu sein gerade. Von daher auf jeden Fall auch ein Kandidat, den ich auch mit aufgelistet hatte. Ich würde noch mit einem weitermachen und dann kommen nachher noch meine, die ich immer sagen muss, aber Christian Höhnhauch. Ich erinnere mich noch letztes Jahr an Frankfurt, wo er sehr lange im Rennen war. Fantastischer Radfahrer. Auch einer, der ja ähnlich wie, sag mal, ja, wie diese Überbiker, die es halt gibt im Feld und von denen es auch vorne noch welche geben. Aber der ist einer, der wirklich so drauflatschen kann, dass ihm schon bei der 12-Meter-Regel oft viele nicht mehr folgen konnten. Und er dann eben das Rennengeschehen vorne dann auch lange bestimmt hat, bis er dann beim Laufen eingeholt wurde. Warum ich ihn jetzt hier mit aufgeschrieben habe, ist auch, ich weiß nicht, wie sein Trainingsstart ist, aber ich habe mich an das Zitat erinnert, das er bei seiner Verkündung für Rot, wo er auch dieses Jahr am Start sein wird, hinterlassen hat. Da hat er gesagt, er will die stärkste dänische Zeit, die es jemals gegeben hat, in Rot abliefern dieses Jahr. Das wäre dann nach Meinung vieler, die die Leistung von Christian Blumenfeld auf Cozumel nicht würdigen, die Weltbestzeit. Also aufgestellt von Magnus Ditlev, seinen Landsmann. Wenn er das wirklich könnte, wäre das eine Granate. Ist natürlich sehr, sehr vollmundig. Aber ich denke mir immer, wer solche Ansagen macht, der kann damit auf die Fresse fliegen, aber vielleicht kommt er auch mal durch. Also Christian Höhnhauch, bin ich sehr, sehr, sehr gespannt.
Ja.
Ja, komm, dann müssen wir natürlich über die Protagonisten noch reden, über Sam Long und über Linus Sanders, wo ganz viele schon die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Oh Gott, auf der Langdistanz. Das wird doch wieder nichts. Aber ich mag die beide immer noch nicht so aufgeben. Also Sam Long nicht, weil ich einfach glaube, dass er mit der, er hat die Hawaii-Quali im Sack. Er hat einen neuen Race-Kit, wo er eine Maori-Tätowierung nachgebildet hat, sozusagen auf seinem rechten Ärmel. Und ich glaube, der ist so locked in dieses Jahr. Der weiß genau, wie er das machen muss. Der macht keine, das haben wir auch schon oft besprochen, keine unsinnigen Auftritte, wo ihm das nichts bringt. Und ich glaube, der will jetzt einfach zeigen, dass er bei der 20-Meter-Regel er in der Lage ist, so wie er es in Oceanside gezeigt hat, durch das Feld zu flügen mit einer verbesserten Schwimmleistung. Die braucht er natürlich, um dann sich eben ganz da vorne dann einzuordnen. Und da muss man mal gucken. Laufen konnte er bisher nicht zeigen, dass er da mit der absoluten Weltspitze auf der Langdistanz mithalten kann. Die Zeiten fehlen ihm eben einfach. Auf der 70-3-Distanz war er schon nah dran. Und bei Linus Sanders könnte man quasi fast das Gleiche sagen. Und da finde ich immer, da vergessen die Leute halt immer sehr, sehr gerne, wenn sie sich an diese Ausfälle, die Linus Sanders immer wieder auf der Langdistanz hatte, dass der Typ halt zweimal Vize-Weltmeister war schon. Mhm, das fällt einem nicht zu. Ne? Also natürlich ist es jetzt möglicherweise eine andere Stärke, aber das war letztes Jahr in Oceanside auch so. Ne, da hat man auch gesagt, ach, das kann er nicht. Ich gebe den Typ nicht auf.
Ja.
Das könnte was werden.
Ja.
Vielleicht nicht für einen Sieg, aber wir reden ja über Namen, die in die Top 5 kommen können.
Ja. Also, müssen wir mal so langsam tippen, oder?
Ja, ich sag noch Cameron Wurf und Ben Canute, dann habt ihr es schon mal gehört. Weil Ben Canute ist ein Name, den ich immer vergesse, wenn es um Langdistanz geht. Und ja, jetzt haben wir noch nicht über Rudi van Berg gesprochen und alles. Also, wir müssen jetzt tippen, es hilft nichts.
Wir müssen tippen. Ja. Also, fangen wir bei den Frauen an.
Ja, ich kann mal anfangen, sonst schicke ich dich immer vor.
Okay.
Ich habe ganz am Anfang ja gesagt, irgendwie bei den Top 5, es gibt immer jemanden, der rausfällt, von dem man es nicht weiß und so weiter. Und ich werde es tatsächlich ähnlich halten, wie ich es auf Hawaii gehalten habe. Da musste ich mich auch entscheiden, wenn man die Top 3 tippt, dann muss irgendjemand von den Top-Favoriten raus. Und für mich ist das diesmal Taylor Knipp, die mit Sicherheit zu den absoluten Top-Favoritinnen gehört, die früh eingestiegen ist, die Siege gesammelt hat, alles da, aber ich hab Zweifel, kann ich nicht sagen, aber ich bin gespannt, ob sie jetzt auf der Langdistanz gegen diese bärenstarke Radkonkurrenz und Laufkonkurrenz, die sie da bekommt, durchhalten kann. Ich glaube es in diesem Fall. Tippe ich einfach mal, dass sie diejenige ist, die rausfällt hinten, warum auch immer. Ich tippe Lisa Pertera auf 3. Ich tippe Cat Matthews, die gezeigt hat, dass sie einen fantastischen Saisonstart hatte, auf Platz 2. Und es gewinnt die Weltmeisterin Sugey Lovsett, von der mich vor allem der Lauf in Oceanside so überzeugt hat, dass ich denke, hier bei diesem Kurs in Texas, wo es drauf ankommt, auf dem Rad mega drauf zu treten, richtig mit Gegenwind das aushalten zu können und so weiter. Das hat sie auf Hawaii gezeigt, dass sie das kann. Das kann Cat Matthews normalerweise auch. Die hat es auf Hawaii nicht gezeigt. Also, was mache ich? Ich sage einfach, die Weltmeisterin gewinnt. Fertig.
Gut, du hast jetzt einen Vorteil mir gegenüber. Du reist am Renntag hier ab. Die ganzen Leute, die hier sitzen, die sehen mich nächste Woche noch. Und wenn ich jetzt hier voll ins Klo greife, dann kriege ich das die ganze Woche zu hören.
Ja, aber so sehr ins Klo kann man bei den Frauen gar nicht greifen. Nein, es sei denn, wir haben beide Quatsch erzählt.
Ja, also, von daher tippe ich so ein bisschen auf Sicherheit. Und es fällt mir schwer, gegen Cat Matthews zu tippen. Ja. Ich glaube einfach, Cat Matthews gewinnt vor Lisa Perterer und Taylor Nipp. Taylor Nipp nutzt den Heimvorteil. Sugey Lovsett, das ist mir noch so ein bisschen gut. Wir haben sie jetzt gesehen, wir haben sie auf Hawaii gesehen. Sie ist ja selber nicht ganz so glücklich mit diesem Hawaii-Ergebnis. Sie hätte lieber die beiden anderen auch im Ziel hinter sich gehabt. Ja, aber das ist mein Tipp. Es fällt mir wirklich schwer, aktuell gegen Cat Matthews zu tippen, wenn nicht Laura Philipp am Start ist. Die ist nicht am Start. Von daher, ja, ist das mein Tipp. Cat Matthews. Ich glaube, der aufstrebende Weg von Lisa Perterer geht weiter. Und auf Platz 3 Taylor Nipp. Ja. Die lange das Rennen komplett bestimmen wird, aber beim Laufen ein bisschen strugglen wird. Aber es wird immer noch für Platz 3 reichen. Und ich glaube, da pokere ich jetzt mal hoch, es gibt 2 deutsche Kona-Slots. Ich gönne es den beiden.
Du, von mir aus, du, da sind wir ja ganz unparteiisch, würde ich ja so sagen. Ja. Nein, das sehen wir natürlich durch die deutsche Brille auch immer, je mehr am Start sind, desto besser.
Gut.
So, Männer darfst du anfangen.
Männer darf ich anfangen. Oh ja, also ich glaube ja, der Ironman-Sport ist ein europäisch dominierter Sport. Und ich glaube an ein gemischtes europäisches Podium, bestehend aus Norwegen, Belgien und Deutschland. Jetzt habe ich das Problem, ich könnte aus jedem Land 2 nennen.
Ja, in der Tat. Ich kann dir so viel verraten, das habe ich auch stehen.
Ja, also fange ich mit den Norwegern an. Ich glaube einfach, dass Christian Blummenfeld nach wie vor der stärkste von den dreien ist. Die werden sich immer mal wieder durchmischen, aber Christian Blummenfeld will dieses Jahr wirklich zeigen, dass er der Beste von allen ist. Und der ist gestruggelt, auch schon zu Saisonbeginn. Aber ich gehe mal noch ein bisschen weiter. Ich glaube, der gewinnt noch die 3 großen Rennen, die ausstehen. Und das ist Texas, Rot und Hawaii. Von daher tippe ich Christian Blummenfeld auf die 1. Vor Jonas Schomburg. Und jetzt muss ich mir noch einen Belgier aussuchen, wenn ich so eingeleitet habe. Auch da gehe ich auf ein bisschen Nummer sicher und tippe auf Maarten van Riel. Blummenfeld vor Schomburg und van Riel.
Sehr gut. Ich habe es anders. Ich habe Blummenfeld auf der 4. Natürlich, wenn er am Ende wieder gewinnt und allen davonläuft wie letztes Jahr, sagen alle so, ja klar, wieso auf die 4? Das ist das Gleiche wie mit Taylor Nipp. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, das muss irgendwann ein Ende haben. Also es hat kein Ende, es ist nur ein vorübergehender Dip, sagen wir mal so, weil die anderen auch alle so stark sind. Aber was der sich jetzt in den letzten Wochen zugemutet hat und da immer mit fantastischen Zeiten rausgekommen ist, es könnte sein, dass es irgendwann, und in Neuseeland, das lassen wir mal raus, da war er schon krank, das ist, finde ich, nicht ganz repräsentativ. Aber wir haben ja auch analysiert, es war ja auch nicht alles perfekt in den letzten Rennen. Ne? Also er brauchte immer ein bisschen Glück, dass es dann auch am Ende noch reicht, die Strecke, um dann wirklich noch ganz nach vorne zu kommen. Er hat es hier mit so wahnsinnig starker Konkurrenz zu tun, dass es schon ein, jetzt rede ich 1000 Stunden über den 4., aber bei Christian Blummenfeld, finde ich, ist das nichts. Also, ich glaube, er wird 4. Ich glaube, Jelle Gehns kommt tatsächlich aufs Podium, der wird 3. Am Ende, weil er einfach auch noch die fantastische Laufleistung da anbieten kann und dann eben ja am Ende noch an Blummenfeld vorbeizieht, so wie er auch schon mal auch an ihm vorbeigezogen ist, Weltmeister geworden ist, so wie er Hayden Wild schon mal abgestellt hat in Neuseeland. Ich glaube, von dem haben wir überhaupt noch gar nicht alles gesehen, zu was er da imstande ist. Ich glaube, Jonas Schomburg kommt auf die 2. Ich glaube, auf den ganz, ganz großen Sieg müssen wir noch einmal, zweimal vielleicht noch warten. Ich weiß nicht, wann es passiert. Ich habe ja prognostiziert, das passiert irgendwann dieses Jahr. Aber er wird auf jeden Fall, wenn alles nach Plan läuft, vorne das Rennen mitbestimmen, kann ich gar nicht anders sehen. Aber einer wird am Ende noch vorbeilaufen und das ist der Norweger und das ist der Weltmeister auch. Kasper Stornes, der langsam in die Saison gestartet ist, ein bisschen Achillessehnenprobleme hatte, aber die gut ablegen konnte, aufs Podium gelaufen ist in Oceanside. Statt Yo-Yo-Yo gab es dann No-No-No von ihm im Ziel. Also auch ein Witzbold, der immer gut ist, da auch für eine Überraschung zu sorgen. Das haben wir in Nizza gesehen und das kann ich mir vorstellen, dass wir es hier auch sehen, weil der hat absolut keine Schwäche. Und ja, ein Norweger muss ganz nach vorne und deswegen ist es Kasper Stornes.
Ja, sehr schön. Sind wir gespannt. Wie gesagt, ich muss es dann ausbaden. Oder wir schicken hier ein Video an dich dann.
Glückwünsche gerne auch, werden auch entgegengenommen.
Oder die. Start um 6.25 Uhr, das ist 13.25 Uhr deutscher oder mallorquinischer Zeit. Wenn wir mal so mit einer Rennzeit von 7,5 Stunden rechnen, ist das Rennen gegen 21 Uhr zu Ende. Dann gibt es eine kurze Nacht und um 6.45 Uhr geht es am Sonntag wieder los in Südafrika, was auch unserer Zeitzone entspricht. In Texas 82 Männer, 27 Frauen am Start. In Südafrika das Feld etwas kleiner mit 35 Profi-Männern und 18 Profi-Frauen. Es gibt jeweils 4 Slots für Hawaii, für die Pros. Es ist die Afrikameisterschaft, ja, was nicht schwer ist beim einzigen Langdistanzrennen in Afrika.
Aber was heißt das?
4 Slots, wie gesagt.
Und was heißt
Kohle.
Das noch?
Kohle.
Kaching, kaching, 150.000.
Ja.
Ja. Und viel, viel, viel leichter ranzukommen, wenn man mal so ehrlich ist, als an die Kohle in, hier in Texas.
Ja, in Texas 2 Frauen am Start aus Deutschland. In Südafrika sind es gleich 6, darunter unsere frisch gebackene Duathlon-Langdistanz-Europameisterin.
7 sogar, habe ich auf dem Zettel. Hm? 7 sogar.
7 sogar.
Ja.
Okay, ich habe in der aktuellen Startliste nur 6, da müssen wir gleich mal abgleichen. Ah, doch, da, 7. Ja. Ja, also Merle Brunet geht mit der Startnummer 2 ins Rennen. Die hat am Wochenende noch in Alsdorf die Duathlon-Europameisterschaft über die Langdistanz gewonnen.
Die nimmt sie noch mal locker mit noch vorher. Das lässt sie sich nicht nehmen, da noch mal aufzutreten.
Ja.
Ja, krasse Auftritte, finde ich, dieses Jahr eh. Ja.
Ja. Also aus deutscher Sicht Merle Brunet, Laura Janssen, dann das große Comeback von der Daniela Bleimel mit drittem Kind, Julia Scala, Henrike Güber, Marit Lindemann, über die wir auch schon berichtet haben, die war mal die stärkste Age-Grupperin der Welt, jetzt im Profifeld unterwegs seit dem letzten Jahr, und Antonia Milowski.
Ja, also aus deutscher Sicht auf jeden Fall, ich wollte gerade sagen, genug Gründe zuzugucken. Leider nein, kein Pro-Series-Rennen mehr, deswegen keine Übertragung, aber am Ticker wird man es auf jeden Fall dann verfolgen, ja, und gucken, für was es reicht. Du hast gesagt, 4 Slots. Allerdings auch nur eine im Feld, die schon bedient ist. Anna Pabinger aus Österreich, die hat den Slot. Der Rest wird ausgebettelt.
Wird ausgebettelt, aber man muss ganz klar sagen, die starken Frauen sind dann doch eher in Texas am Start. Es wird ein bisschen einfacher.
Das bestimmt. Geschenk kriegst du natürlich trotzdem nichts, aber es wird... Allein schon bei den Deutschen sind ja genug dabei, wo man sagen könnte, die haben auf jeden Fall das Potenzial, den Slot sich zu holen, die auch ja das schon alle gezeigt haben. Ne? Also Merle Brunet, Laura Janssen, Daniela Bleimel, Julia Scala, Henrike Güber, alle schon auf Hawaii gewesen als Pro. Und ich weiß gar nicht, Marit Lindemann könnte ich jetzt nicht sagen, Antonia Milowski.
Weiß ich auch nicht.
Weiß ich nicht. Wäre gefährliches Halbwissen, deswegen ja. Machen wir es jetzt nicht. Aber was ich sagen will, also ich bin sehr gespannt vorne. Und vor allen Dingen auch so auf den Rennverlauf. Wir gucken mal, wie das Schwimmen sein wird. Das ist ja immer in Südafrika immer so ein kleines Fragezeichen.
Ich bin da mal gestartet als einziger Age-Grupper ohne Neo. Es wurde uns versprochen, es war so wellig, dass die Schwimmstrecke ein Zehntel der Distanz nur noch betragen sollte. 375 Meter war sie geplant, am Ende sind es doch 750 Meter gewesen. Da waren aber die Höhenmeter nicht mitgezählt. Es war so abenteuerlich. Es gab auch schon Tote da während des Schwimmens. Das ist wirklich die große Unbekannte. Das kann einem bis zum Renntag niemand sagen, wie das Ganze da werden wird. Weil ich weiß noch damals, wir standen am Start und es wurde verkündet, ihr schwimmt nur 375 Meter. Die Profis schwimmen immerhin die halbe Distanz, 1,9 Kilometer. Die Age-Gruppe alle stocksauer, dann fiel der Profi-Start, die liefen ins Wasser und die waren auf einmal nicht mehr zu sehen. Und alle Age-Gruppe, die vorher gemeckert hatten, weil sie schwimmen wollten, oh Gott sei Dank, bleibt uns das erspart. Ja, also das ist, man nennt es The Windy City, ja, und der Wind weht da immer anders. Ja. Wo Wellen sind, sind keine Haie, hoffe ich. Also
das ist ein Irrglaube, aber ja.
Unser altes Thema, ja.
Ja, du sagst es. Also Wellen auf jeden Fall, ja, krasses Thema. Und das betrifft ja auch die ein oder andere unserer deutschen Athletinnen, die da am Start sind, Mero Brunet zum Beispiel. Nicht die allerbeste Schwimmerin, sagt sie selbst. Irgendwie, sie macht es dann halt auf dem Rad und beim Laufen wieder wett, ihren Rückstand. Und da fand ich es jetzt extrem beeindruckend an der Gold Coast bei der T100. Da hatte sie also extrem harte Bedingungen. Also die hat es auf jeden Fall schon mal, das schon mal durchlitten und sich gut durchgekämpft. Dann ja, trotz Rückstand gut wieder ins Rennen zurückgefunden. Könnte ich mir hier auch vorstellen.
Ja, also das Schwimmen, zu Texas kann ich wenig sagen, zu dem Rennen kann ich ein bisschen was erzählen. Das Schwimmen ist, wie gesagt, vorher überhaupt nicht einschätzbar. Auf dem Rad geht es immer eine lange gerade gegen den Wind und mit Rückenwind zurück. Ich glaube, so rum war es. Kleine Anekdote, als ich da war, ein deutscher Age-Grupper war am Start, steigt aufs Rad und merkt, Mist, Akku leer. Der konnte nicht schalten. Aber es gab einen Mechaniker an jedem Wendepunkt. Das heißt, der ist immer mit einer Übersetzung zum Wendepunkt gefahren, hat sich seine Schaltung umstellen lassen, ist zurückgefahren. Das gleiche nochmal auf der zweiten Runde und so hat er sich für Hawaii qualifiziert.
Ja. Und du schaffst es nicht mit drei Platten? Hallo, was war los,
Frank? Ja, das war, ja, ich muss da nochmal hin, ich habe da noch was offen.
Ja, also, ich bin gespannt, am meisten ehrlich gesagt auf Daniela Bleimel, die ja, wenn sie am Start ist, immer zu den stärksten Radfahrerinnen im Feld gehört. Und das ist hier auch so eine Strecke, wo man dann auch mal die Nase im Gegenwind halten muss und ja, wo man ein bisschen draufdrücken kann.
Meinst du, die Zeit hat gereicht?
Das weiß ich nicht.
Ich erinnere mich noch an die Posts und so. Ich trainiere wieder.
Sie hat sich das Rennen ja bewusst ausgesucht. Ne?
Weil sie hat auch schon gewonnen.
Also. Ja, ja, weil sie gute Erinnerungen daran hat. Und wie gesagt, wenn man Langdistanzathletin ist, dann muss man ja auch Langdistanzen mal machen. Das hilft ja alles nichts. Und sie will das Comeback hinlegen. Sicher ohne Druck. Also den hat sie mit Sicherheit nicht mehr. Aber das heißt ja nicht, dass sie dann nicht trotzdem für Überraschung sorgen kann.
Ja, ja. Gut. Blicken wir auf die Männer und dann tippen wir auch dort.
Ja, habe ich mir nicht aufgeschrieben, mache ich spontan dann.
Also bei den Männern das Feld ein bisschen internationaler. Bei den Frauen muss man ja wirklich sagen, es ist Europa, es ist Deutschland. Bei den Männern geht es ein bisschen gemischter zur Sache. Auch da viele Deutsche am Start. Dominik Sovelia war schon auf Hawaii. Andreas Dreiz kennen wir natürlich. Florian Angert, immer so, ja, die große Frage, packt er es nochmal?
Ja.
Wie steigt er in die Saison an? Marc Eggeling haben wir noch. Ich glaube, das waren sie dann auch aus deutscher Sicht.
Ja.
Ansonsten auch da muss man ganz klar sagen, die Top-Leute starten in Amerika. Es gibt ein paar Ausnahmen. Joe Skipper ist am Start. Ich weiß, du bist großer Joe Skipper-Fan.
Ja, aber der hat natürlich auch nicht durch Leistung geglänzt in den letzten Jahren, ähnlich wie Flo Angert. Aber wird bei beiden auch sagen, erstmal abwarten. So, ne? Also ob es so weitergeht oder ob dann nicht doch wieder, da ist er wieder. Okay.
Ja, ja.
Ja. Ja, und ansonsten spannende Namen natürlich Matthew Marquardt, der ja fantastischer Schwimmer, der da immer auch für Furore sorgen kann, auch schon Ironman-Rennen gewonnen, mit kuriosen, durch zwei Sachen aufgefallen in der letzten Saison, einmal seine kuriose Rennvorbereitung, ich erinnere mich an die Rolleneinheiten auf dem Kreuzfahrtschiff, die er gemacht hat, weil Familienurlaub anstand und er gesagt hat, da muss ich mit. Ja, und er auf seinem kleinen Balkon irgendwie auf hoher See da seine Rolleneinheiten gefahren hat. Das
sieht auf Strava einfach gut aus.
Ja, ja, und hat auch nicht geschadet. Also das war alles tipptopp. Auch dieses Jahr eher kurios. Er ist das Cape Epic gefahren, Mountainbike-Rennen gerade. Hat eine über 40 Stunden Anreise hinter sich gehabt, irgendwie wahnsinnig lang. Hat am Tag vorher oder zwei Tage vorher ein großes Examen gehabt wieder noch, sehr Mediziner auf dem Weg dahin und macht quasi beides Vollgas, also nicht nur so ein bisschen studieren, ein bisschen Profi, sondern beides total Vollgas. Ja, und das andere, wo er letztes Jahr eben aufgefallen ist, waren halt diese Krämpfe, die er auf einmal hatte, die völlig unerklärlich waren. Nach dem Schwimmen immer gut platziert aus dem Wasser und kommt aus dem Wasser, macht drei Schritte und in beide Beine schießt es rein und er konnte sich nicht erklären, woher es kam. Da bin ich sehr gespannt, ob er das in den Griff bekommen hat.
Ja. Wir haben eben über Magnus Ditlev gesprochen. Auch bei den Männern fehlt ein sehr prominenter Athlet und leider ein Deutscher.
Ja, Frederik Funk hat es ganz, ganz übel erwischt. Und er hat auch gesagt, irgendwie hat ein paar Tage gebraucht, um sich das einzugestehen. hat auch ein Virus sich eingefangen und da habe ich, hab ich stark gestaunt, der hat 6 Kilo verloren und Frederik Funk ist jetzt zwar nicht der aller dünnste Athlet, ist ja schon eher so ein Muskelpaket, klein würde ich nicht sagen, aber 6 Kilo, das ist schon ganz schön krass, wo, ich meine, dass dann keine Substanz mehr ist, ich meine, man sagt ja immer, ich bin der Teufel trägt Prada, Zitat, die Kollegin Bruder wird es kennen, ich bin nur eine Magen-Darm-Grippe weg von meinem Traumgewicht. Er hat sein Traumgewicht verloren offensichtlich. Also Triathleten wollen ja auch immer leicht sein, aber 6 Kilo zu verlieren ist krass. Ja, also hat ihn hart getroffen, nachdem er ja ausgestiegen ist in Neuseeland und gesagt hat, okay, sehr, sehr gut platziert, ja, ne? Also und auch wirklich überzeugend, ja, am Start gewesen, was ja davon zeugt, dass er sehr, sehr gut trainiert hatte. Aber da hat es nicht geklappt und er hat gesagt, ja, okay, ich mache Südafrika. Und das jetzt nicht machen zu können, wirft natürlich echt vieles über den Haufen.
Ja.
Wird hart für ihn. Also das, er muss jetzt einfach wieder ran. Er trainiert schon wieder, habe ich gesehen, auf Strava. Kommt wieder rein, aber da reicht es natürlich dann nicht, um einen Slot zu kämpfen. Ja, bitter. Bin gespannt, welchen Weg er jetzt gehen wird. Für die nächsten Rennen.
Ja.
Ja. Ja, und ansonsten kann man noch sagen, ich finde einen Name, der noch der interessant ist, ist Jamie Riddle, der Lokalmatador. Es sind natürlich auch noch andere Südafrikaner am Start, aber der hat mit einem grandiosen Fight sich qualifiziert da im letzten Jahr und hat dann bei der WM gezeigt, dass der einfach null Respekt hat vor irgendwelchen Namen oder so, ne, und einfach vorne fantastischer Schwimmer da immer mit am Start sein kann. Das hilft natürlich enorm, gerade wenn die Bedingungen hart sind. Und dann, ja, auf jeden Fall ein Name, der den wir, glaube ich, lange sehen werden und der auch ein gutes Resultat hat. Ja, und ansonsten, wenn man noch welche aufzählen will, kann man auch sagen, Rasmus Svenningsen hat das Rennen auch schon gewonnen, immer auch gut für wahnsinnige Radfluchten. Da hapert es dann meistens am Finish so, also dann, das, um das richtig noch zu Ende zu bringen, geht mir da 3 ins Rennen, aber kann ganz entspannt sein, denn er ist der Einzige, der den Kona-Slot schon hat.
Ja. Tippen wir auch bei Südafrika. Muss ich diesmal anfangen? Bei den Frauen?
Mach mal. Bei den Frauen wird es auch noch ein bisschen schwerer als bei den Männern.
Ja, fällt mir auch schwer. Also ich glaube schon, dass Daniela Bleimehl ihre ganze Erfahrung, auch ihre Südafrika-Erfahrung mitbringt und aufs Podium kommt. Ja, das wird noch nicht für einen Sieg reichen, aber ich tippe mal Daniela Bleimehl auf Platz 3. Und ich glaube auch an, ich glaube, wir haben noch gar nicht über sie gesprochen, Katrin Christensen aus Dänemark.
Ja.
Ja, also es fällt hier schwer, gegen ein europäisches Podium zu tippen, weil es sind kaum Nicht-Europäer am Start. Ja, die Amis sind alle in Amerika und wir sind einfach in der europäischen Zeitzone. Es ist ein beliebtes Rennen aus europäischer Sicht. Da bin ich mal mutig, ich tippe mal auf den ersten Sieg von Merle Brunet vor Katrin Christensen und Daniela Bleimehl.
Ich bin völlig ratlos. Also weil auch die ganzen deutschen Starter in Sinnheim bringen auch, es kann an einem guten Tag so laufen, an einem anderen. Julia Skala hat man schon oft unterschätzt.
Ich kann auch Top 5 Deutsche.
Ja, also es wird sehr, sehr, sehr schwer. Puh, was mache ich da draus? Ich mach's mir einfach, ich gehe einfach mit der Startnummer 1, die letzte drittplatzierte Katrin Graswold-Christensen, tippe ich auf die 1 und danach. Ich sag mal, Daniela Bleimehl wird Zweite und Merle Brunet wird Dritte.
Sag ich jetzt einfach mal so. Zumindest das gleiche Podium getippt. Ja. So, dann darfst du jetzt bei den Männern zuerst.
Ja, bei den Männern muss ich auch ein bisschen überlegen. Ich glaube, Jamie Riddle zieht durch, ohne zu wissen, wie sein Trainingsstand ist. Aber ich kann es mir einfach vorstellen, dass der einfach da das Ding nutzen will, um da vorne reinzukommen. Und Gregory Barnaby auf die 2 und Matthew Marquardt wird Dritter. Und ich sag, na, wo soll man immer seinen ersten Gedanken bleiben? So machen wir es. Vielleicht gewinnt noch Matthew Marquardt. Aber der muss total hinüber sein, nach dem Programm, was der abgespult hat.
Oh, es ist schwer. Es ist schwer. Es kann auch ein Peter Hemmerich.
Absolut.
Ein Comeback erleben.
Oder ein Bradley Wise kommt um die
Ecke. Oder Florian Angert. Ja, also
auch.
Ne, neues Jahr, neues Glück. Ne, der Mann, der mit der schnellsten Rookie-Zeit aller Zeiten mal eingestiegen ist in den Ironman-Zirkus und irgendwann hat es nicht mehr funktioniert. Ach, ja, Ich würde es ihm so gönnen. Also ich fange mal auch wieder bei Platz 3 an. Ich sage mal, Florian Angert wird Dritter. Hinter Jamie Riddle auf Platz 2 und Matthew Marquardt auf Platz 1. Und für mich bleibt dann die große spannende Frage. Andy Dreiz wird einen Kona-Slot bekommen. Nimmt er ihn an oder nicht? Nicht geplant.
Nee, aber das muss man ja erstmal übers Herz bringen, dann Nein zu sagen. Vor allem, wenn du dann vorne auf der Bühne stehst. Mal gucken, ob ihm das gelingt. Ich glaube, da sind auch schon andere ganz überrascht gewesen, als sie auf einmal Ja geschrien haben.
Naja,
kann ja passieren.
Ich habe ihn ja getroffen neulich bei der Challenge Sebanias und da hat er mir seine Saisonplanung gesagt. Er sagt, Südafrika ist so ein tolles Rennen, das möchte er nochmal machen. Dann natürlich Rot als großes Abschiedsrennen in seiner Heimat und dann gönnt er sich noch, ich glaube, ein Bronze war es. Und dann hat er ja durch dieses Missgeschick, sein Fahrrad war in Istanbul am Airport hängen geblieben und er musste mit einem viel zu kleinen Leihrad diese Mitteldistanz machen. Und das hat ihm so viel Spaß gemacht, dass er gesagt hat, ich mache nochmal ein Rennen, wo ich Bikepacking zum Start machen werde. Ja, also am Start dann zelten werde und dann mein Triathlon machen werde, dann radel ich wieder zurück. Es fällt mir schwer, daran zu glauben, dass er das in Hilo startet, um in Kona dann zu zelten und den Ironman Hawaii als wirklich letzte Langdistanz zu machen.
Aber dann kann er sich Tipps bei Hannes holen, der ja auch mit Zelt angereist ist zu seinem ersten Hawaii-Abenteuer.
Ja, das war 1984.
Dann hat er sich, schöne Geschichte, muss ich jedes Mal wieder schmunzeln, dass er gesagt hat, stand er da mit seinem Zelt und wusste nicht, wie er die Heringe in die Lava reinkloppen soll. Stattdessen ist er dann bei den lokalen, Gartenbauliebhabern untergekommen, die geheime Pflanzen angepflanzt haben.
Okay. Ja.
Ja, also, das war Südafrika, oder?
Das war Südafrika. Wir können noch ganz kurz, es gibt noch ein drittes
Rennen. Ja, wir müssen einmal kurz, weil da müssen wir einmal drüber sprechen.
Valencia.
Ja, der Ironman 73 Valencia.
Darüber werdet ihr dann nächste Woche reden, weil Kollege Lars Wiechert ist am Start, möchte seinen Age Group Overall-Sieg wiederholen. Kleine Anekdote. Der hat hinterher Interviews gemacht für uns. Als Age Group-Sieger hat er die Profis interviewt. Und während er interviewt hat, ist ihm sein Rucksack geklaut worden.
Tja, nu.
Mit seiner Siegertrophäe.
Ja.
Und ich glaube diesmal...
Schweine.
Ich gönne es ihm. Also wenn ihr nachher Videos seht, wo er Interviews führt von Profis als Age Group Gesamtsieger und seinen Rucksack vorm Bauch hat, das ist der Hintergrund dazu.
Ja. Wie gesagt, wir machen es einfach kurz. Fangen wir mit den Frauen an. Da finde ich super spannend. Quasi gleich die ersten drei Namen. 1, 2, 3. Daniela Kleiser ganz oben. Marjolaine Pierret auf 2. Und Lena Meissner auf 3. Da kann ich mir fantastische Laufduelle vorstellen. Also das wird auch richtig, richtig gut. Da ist wieder, also bei Daniela Kleiser wissen wir ja häufig, dass da dann am Ende schnellster Laufsplit steht. Aber kriegt natürlich da richtig mächtig Konkurrenz beim Laufen auch. Also das könnte sehr, sehr schnell werden. Und bei den Männern, die Einschätzung ist einfach, da wird es auf jeden Fall richtig, richtig schnell. Denn ich meine, da steht, also sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern, es würde jetzt zu weit führen, da wirklich alle deutschen Namen aufzuzählen. Da kommen wir dann noch später dann nochmal zu. Alle Infos übrigens natürlich auf trimark.de, die Vorschauen zu den Rennen, wann, wie, Startzeiten und so weiter. Aber da kann man eigentlich auch schon so einfach nur bei Betrachtung der Startliste sagen, das wird schnell. Die Stichworte dazu, Johannes Vogel, Lasse Nigat Priester, Fabian Kraft, das alleine würde schon reichen. Und dann kommt ein Name noch dazu, der von dem ich sehr gespannt bin, was er auf der 73-Distanz zu leisten imstande ist, Sam Laidlow. Fun Fact, Sam Laidlow hat in seinem ganzen Leben noch keinen Ironman 73 gefinisht. Er hat es aber auch nur einmal versucht. Weißt du es oder musst du es raten, wo er am Start war?
Ich weiß,
es ist kurios.
Es ist kurios?
Ja. Es war 2017 DNF beim Ironman 73 Rügen. Gott hab ihn selig, diesen fantastischen Wettkampf.
Ein fantastischer Wettkampf, ja.
Konnte nicht mehr weiter durchgeprügelt werden. Alle haben gesagt, das ist das beste Rennen aller Zeiten auf der 73-Distanz. Ich war leider nicht dabei, aber die Bilder am Strand, da die Wechselzone, beziehungsweise das Finish und mit Launch und alles und so. Toll, toll, toll. Auch große Namen am Start gewesen, konnte nicht weiter durchgezogen werden. Da hat er es versucht, 2017, bevor seine Karriere durchgestartet ist, mit einem DNF. Ja, und das steht jetzt aus. Und ich habe mich tatsächlich gefragt, das will ich nochmal sehen, ob vielleicht am Ende, und da kommen wir vielleicht wieder so zu so einem, ja, zum Anfang zurück, mit den Fragen und den Antworten, die man bekommt. Ich könnte mir vorstellen, oder ich habe die Fantasie, dass Sam Laidlow vielleicht das Rennen gewinnt und damit quasi so der große Gewinner des Wochenendes ist. Weil wir haben ja vorhin gesagt, in Texas, da werden sich nach dem Rennen, wird das Handy in die Hand genommen bei ganz vielen und der Instagram-Post lautet dann, das war es nicht, für was ich hierher gekommen bin. Das ist zwangsläufig so. Da werden Favoriten scheitern. Und er entzieht sich diesem jetzt noch so ein bisschen, kann sich das alles ganz entspannt angucken und eigentlich ist es egal, wie er abschneidet. Und wenn er auch nicht gewinnt, dann kann er sagen, ja, war auch schnelle 70-3 Konkurrenz, ich konzentriere mich eher auf die Langdistanz, ist kein Problem. Aber bei Sam Laidlaw, sage ich dir, wenn der wirklich fit ist, das weiß man ja bei ihm immer manchmal noch nicht so vorher, dann wird der brutal schwer zu schlagen sein, nur dieses Jahr. Wir werden es dann halt erst später erfahren, ob es wirklich so ist. Das wissen wir jetzt noch nicht im Frühwerk dieser Saison. Aber ich habe den sehr, sehr, sehr weit oben am Ende des Jahres. In der sich übrigens auch, ich muss mal gucken, komme ich auf den Spruch? Er hat vor einiger Zeit einmal einen Post abgegeben. Wie war der denn nochmal? Was hat er denn da noch hingeschrieben? Mal gucken, vielleicht finde ich ihn noch. Ach ja, genau. Er hat gesagt, nicht jeder wird mich für den Kona-Sieg in diesem Jahr auf der Liste haben. Und das ist vollkommen okay. Menschen machen einfach Fehler.
Ein schönes Schlusswort.
Ja.
Ja. Ja, also, das Rennen startet um 7.15 Uhr. Es ist ganz große Action. Mich würde interessieren, was Sam Laidlaw am Samstag macht, weil das Texas-Rennen, das muss man als Profi eigentlich... Man muss es verfolgen. Ja, er muss es irgendwie in seine Race-Prep einbauen. Wir werden es auf jeden Fall irgendwo verfolgen. Vielleicht schaffen wir es ja auch hier auf Mallorca, da zusammen zumindest die letzte Stunde zu sehen. Ja, ein großes Triathlon-Wochenende steht bevor.
Wie gesagt, ich bin heiß wie Frittenfett. Es wird richtig, richtig gut. Und wir werden viel zu erzählen haben. Das machen wir natürlich dann im Nachgang in unseren Formaten. Natürlich hier bei Carbon und Laktat, aber auch Triathlon TV auf YouTube. Werden wir uns die Highlights rauspicken und gucken, was so schief gegangen ist und was die Highlights des Wochenendes waren. Ja, viel zu gucken, viel zu berichten
danach. Ja, und ich glaube, danach redet man nur noch über Rot und Hawaii. Das wird jetzt Maßstäbe setzen, an denen der Rest der Saison gemessen wird.
Ja, gemach. Es gibt ja auch noch Hamburg und Frankfurt und weiß was ich was noch alles. Also da haben wir noch ordentlich zu erzählen.
Und das tun wir. Dann würde ich mal sagen, machen wir einen Deckel drauf. Vielen Dank.
Nichts zu danken.
Und dann dürft ihr noch einmal klatschen, wenn ihr wollt.